Ja, dann nochmal so ganz offiziell einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass wir alle hier hingefunden haben. Und ja, bei diesem Wintereinbruch hier, aber dafür haben wir es ja hier schön muckelig warm. Nur schlaft mir nicht ein, ne? Sonst verfehlt das Wort Gottes seine Wirkung oder sein Ziel vielleicht an euch. Ja, diese Predigt soll heute heißen: Über den Segen. Und ich glaube, wenn wir so ein bisschen so den Gottesdienst verfolgt haben, ist es also schätzungsweise jetzt mal das Wort Segen bestimmt schon so mindestens 10 Mal gefallen, ganz locker. Und seit geraumer Zeit ist es halt irgendwie schon so, dass Esther und ich uns einfach so die Frage stellen: So, was genau ist denn Segen überhaupt? Ja, und diese Frage bewirkt dann, dass es halt zu weiteren Fragen dann auch kommt. Zum Beispiel die nächste: Erfordert Segen von Gott vielleicht Bedingungen? Oder bin ich als Kind Gottes automatisch gesegnet? Oder wenn ich dann halt als ja, ein gesegnetes Kind Gottes einem Ungläubigen den Segen Gottes wünsche, kann dieser Segen überhaupt eintreten? Kann sich Fluch in Segen verwandeln? Gibt es vielleicht Störfaktoren für den Segen? Und dann natürlich zu guter Letzt, welche Auswirkungen hat Segen? Und ich bin an dieser Stelle natürlich Gott unglaublich dankbar, ja, dass er uns sein Wort gegeben und geschenkt hat und dass wir auf diese Fragen heute vielleicht eine Antwort finden. Ich habe sie gefunden. Ich weiß nicht, ob ich so viel Weisheit bekomme heute, dass ich sie euch so beantworten kann, aber ich bin mir ganz sicher, dass der Heilige Geist dann spätestens dann euch das erklären wird. Ich denke, wenn ich jetzt so hier einfach mal in die Reihe umfragen würde: Was ist für dich Segen? Ich glaube, es würden die unterschiedlichsten Antworten hervorkommen, weil jeder damit irgendwie etwas anderes verbindet. Ja, vielleicht was gerade so in seinem Leben passiert. Der eine sagt: Boah, ich bin so gesegnet auf meiner Arbeitsstelle. Der nächste sagt: Ich bin so gesegnet mit meinem Kind. Ja, das Jüngste hier in der Reihe. Ich bin so gesegnet mit Geld, zum Beispiel, ja, dass ich es anderen Menschen weitergeben kann. Gesundheit. Und da gibt es so viele Sachen. Und für jeden wird das wahrscheinlich unterschiedlich hoch von der Priorität sein. Und dennoch können wir uns der Frage einfach mal im Allgemeinen widmen. Was ist eigentlich Segen? Nun, laut Google-Definition gibt es dann halt den Punkt 1, eine Bitte für jemanden oder etwas um göttliche Hilfe und göttlichen Schutz, die von Gebetworten, Formeln und Gebärden begleitet werden. So, das ist der Punkt 1 der Definition. Und der Punkt 2 ist eine Einwilligung. Ja? Ich gebe dir meinen Segen. Wenn früher war es ja gang und gäbe, dass ein junger Mann dann zu dem Vater einer jungen Frau kam und dann um den Segen des Vaters gebeten hat. Ne? Und dann hat der Vater gesagt: Du hast meinen Segen, dass du meine Tochter haben darfst. Ja. Heute ist das nicht so. Heute fragt man vielleicht noch per WhatsApp, ne, ob das vielleicht möglich wäre. Ich fand diese beiden Definitionen aber generell so ein bisschen, naja, ich sag mal, unzureichend. Und bin dann wieder halt zur Bibel zurückgekehrt. Und hier wird Segen in seinen unterschiedlichen, ich nenne es mal Facetten, aufgezeigt. Ja, zum Beispiel Sprüche 10, Vers 7. Das Andenken des Gerechten bleibt im Segen, aber der Name der Gottlosen wird verwesen. Ja, hier wird beschrieben, wenn jemand vor Gott gerecht gelebt hat oder lebt, bleibt er in guter Erinnerung und im Andenken und wird dann auch für andere zum Segen. Und ich denke mal, für diese Aussage, die die Bibel hier trifft, kann man auch ganz schnell Beweise für finden. Denken wir mal zum Beispiel an die Patriarchen im Alten Testament, Abraham, Isaac und Jakob. Und was hat Abraham für eine große Segensverheißung von Gott erhalten? Und diese ist bis in unsere Zeit im Andenken geblieben und zeigt auch heute noch seine Auswirkung. Segen wird auch oft als Geschenk bezeichnet. Ein Geschenk, das nur Gott geben kann. Wir sprechen auch oft von einem gesegneten Leben, aber was meinen wir damit? Ich denke, wir bezeichnen dieses Leben so, wenn jemand sein Leben lang gesund war, einen guten Job hatte, eine Familie mit einem lieben Ehepartner und Kinder. Kurz gesagt, könnte man Segen als ein Geschenk von oben betrachten, das den Menschen Gutes bringt. Gehen wir zur zweiten Frage. Erfordert der Segen Gottes vielleicht irgendwelche Bedingungen? Ich denke, dass dies eigentlich schon fast so eine, ich sag's mal hier so, rhetorische Frage ist. Denn wie soll ein heiliger Gott etwas Unheiliges oder gar Sündiges segnen? Oder? Wenn wir uns den Text aus 5. Mose 30, Vers 19 bis 20 anschauen, sehen wir, wie Gott dem Volk Israel beide Optionen vorlegt. Er sagt, 5. Mose Kapitel 30, Vers 19 bis 20, ich nehme heute Himmel und Erde gegen euch zu Zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt. So erwähle nun das Leben, damit du lebst, du und dein Same. Indem du den Herrn, dein Gott, liebst, seiner Stimme gehorchst und ihm anhängst. Denn das ist dein Leben und bedeutet Verlängerung deiner Tage, die du zubringen darfst in dem Land, das der Herr deinen Vätern Abraham, Isaac und Jakob zu geben geschworen hat. Gott stellt uns hier ganz klar vor Augen, welche Bedingungen für seinen Segen gelten. Du sollst den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen lieben, ihm gehorsam sein und dich von ihm leiten lassen. Das sind die Bedingungen, die Gott von dir haben möchte. Keine besonders tollen Werke, keine Gesetzlichkeiten, nur ein Herz voller Demut ihm gegenüber. Somit können wir uns dann die nächste Frage auch anschauen. Bin ich als Kind Gottes direkt gesegnet? Und ich glaube, dass man hier so ganz schnell zwei Meinungen erhalten könnte. Man könnte zum einen meinen, nein, ich bin nicht direkt gesegnet, weil wir doch eben noch gehört haben, ich muss erst Gott lieben, gehorsam sein und mich von ihm leiten lassen. Zum anderen kommt der Gedanke, wenn ich mich für Christus entschieden habe, bin ich doch eigentlich direkt in seinem Segensbereich. Dies sind diese zwei Meinungen. Und ich finde es interessant, was diese zwei Bibelstellen, die wir hier schon an der Wand sehen, uns einfach zeigen. Galater 3, Vers 14. Damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus, damit wir durch den Glauben den Geist empfingen, der verheißen worden war. Also Gott segnet zuerst Abraham und dieser Segen geht bis hin zu Jesus Christus und wird von dort aus einfach durch Jesus immer weiter an jeden gegeben, der sich für den Herrn entscheidet. Ist das nicht wunderbar? 1. Petrus 3, 9. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Und dadurch, dass wir uns für Jesus Christus entschieden haben, bekommen wir direkt einen Anspruch auf den Segen Gottes, weil wir den Segen erben werden. Das ist grandios. Und es gibt noch viel mehr Bibelstellen, die vom Segen der Kinder Gottes reden, aber schon anhand dieser zwei Stellen können wir einiges, so ein paar Wunderbares sehen. Stellen wir uns einfach mal eine riesige, ich nenne es jetzt mal Segenswolke, eine riesige Wolke vor. Ich weiß Uns im Oberbergischen fällt es immer besonders schwer, uns Wolken vorzustellen. Und deswegen habe ich gedacht, komm, jetzt nehme ich das mal in die PowerPoint mit rein, dass wir dann auch so ein bisschen angespornt werden in unserer Fantasie. Gott hat diesen Segen, den er damals als Verheißung an Abraham gegeben hatte, bis in die Ewigkeit hinausgedehnt. Und das ist so wunderbar. Das will bedeuten, alle, die durch den Glauben an Jesus Christus, den Heiligen Geist, empfangen haben, sind unter dieser Segenswolke. Und diese Segenswolke beinhaltet, dass du als Kind Gottes eine Versiegelung des Heiligen Geistes empfangen hast, der in dir das Wollen und Vollbringen, so wie die Schrift ja auch sagt, der Liebe, des Gehorsams und der Abhängigkeit nach Gott bewirkt. Das ist der Wahnsinn, wenn man sich das einfach mal überlegt. Du musst und kannst gar nichts aus deiner eigenen Kraft tun oder beziehungsweise bewirken. Und ich finde das so unglaublich und so anbetungswürdig, unserem großen Herrn Jesus Christus gegenüber. Und wenn ich einfach dran denke, ich bin gesegnet, weil ich an Jesus Christus glaube. Nun weiß ich nicht, wie es euch geht, aber meistens ist es doch so, wenn man von etwas so begeistert ist, und vielleicht habt ihr das ja eben mitbekommen, wie ich begeistert davon bin, ja, muss man das unbedingt jedem erzählen, ob er es nun hören will oder nicht. Und das führt dann halt direkt dann halt zum nächsten Punkt. Ne? Gibt es denn jetzt, wenn ich jetzt weiß, okay, ich bin ein gesegnetes Kind Gottes, wenn ich jetzt einem Ungläubigen den Segen Gottes wünsche, kann dieser Segen überhaupt eintreffen? Geht das? Das war eine lange Zeit so meine Frage, mit der ich mich so beschäftigt habe. Weil wenn wir mit Kindern Gottes so zusammen sind, ja, dann ist es dann halt so, dass wenn man sich dann halt beim Abschied dann sagt, ja, alles Gute dir ne, für diese Woche und ich wünsche dir auch Gottes Segen. Und das ist dann halt auch so mal eben so schnell gesagt. Aber was würde es vielleicht einem Ungläubigen bringen, weil die ja eigentlich schließlich nicht unter dieser Segenswolke sind? Ich habe vor kurzem eine interessante Geschichte gehört, die sich in Russland zugetragen hat. Das ist eine Christin, geht einkaufen und ich weiß jetzt nicht, wie sich die Situation ergeben hat. Auf jeden Fall war das so, dass diese Christin, diese eine Frau sagte, ich wünsche Ihnen Gottes Segen. Die Frau total verwirrt, verdutzt, so, hä, was meinen Sie, welchen Segen, überhaupt welchen Gott und was soll ich damit und so weiter. Ne? Und ja, und die Frau aus ihrer Handtasche zog sie ein kleines Büchlein vor, das Neue Testament, und sagte, lesen Sie das Buch, und da drin werden Sie dann finden, welchen Gott ich meine und welcher Gott Sie segnen kann. Und es war dann halt interessant, die beiden haben dann halt auch Adressen ausgetauscht und so weiter, und nach einer gewissen Zeit meldete sich diese Frau und sagte der Christin so, ich habe nun das Buch durchgelesen und ich habe gefunden, welcher Gott mir den Segen bringen kann. Unglaublich. Diese Geschichte führt uns nun eigentlich dann auch zur nächsten Frage. Kann sich ein Fluch in Segen verwandeln? Anhand von Lukas 6, Vers 27 und 28 und der eben erzählten Geschichte können wir dies eigentlich ganz gut bestätigen. Da sagt Jesus, euch aber, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen, segnet, die euch fluchen und betet für die, welche euch beleidigen. Jeder Mensch, der noch nicht unter Gottes Segen durch den Glauben an Jesus Christus steht, steht automatisch unter dem Fluch der Sünde und somit auch unter dem Teufel. Eine andere Option gibt es gar nicht. Aber mir ist noch eine Begebenheit aus dem Alten Testament irgendwie total wichtig geworden. Und jetzt werde ich mal euch ein bisschen mit einbeziehen, damit ihr mir nicht einschlaft. Es handelt sich hier um einen Ausländer, ja, der nicht zum Volk Israel gehört. Er wohnt in Mesopotamien, ich weiß, es ist total bekannt, und ihm werden 3 ganze Kapitel der Bibel gewidmet, was für einen Ausländer echt viel ist. Und er besitzt eine besondere Gabe, die andere gerne für sich in Anspruch nehmen. Von welchem Mann rede ich? Ich weiß, die Informationen sind ein bisschen rar. Vielleicht jemand eine Idee? Bitte? Sehr gut. Genau, Biliam. Wohnort Mesopotamien, Beruf Wahrsager und Verführer des Volkes. Das bedeutet auch der Name übrigens, ne, auf Hebräisch beziehungsweise in seiner Landessprache Volksverführer. In 4. Mose ab 22 bis 24, in diesen 3 Kapiteln, wird uns die ganze Geschichte Biliams erzählt. Und ich denke, dass die meisten von uns diese Geschichte wahrscheinlich schon mal irgendwie gehört haben. Was ist denn für euch das Außergewöhnlichste an dieser Geschichte? Das Tier, das redet, was war es für ein Tier? Ein Esel, eine Eselin, ne? Man sollte ja schon, ne? Also es ist, ist ein Weibchen gewesen, ja. Hä? Der Fluch, der sich in Segen verwandelt, ja, genau. Okay, noch was? Okay. Ja, dieser Abschnitt beginnt, wir werden jetzt nicht diese Kapitel alle lesen, das würde den Zeitrahmen um einige sprengen. Ich werde es zwar so ein bisschen halt so runter erzählen. Und dieser Abschnitt beginnt damit, dass Balak, der König von Moab, es mit der Angst zu tun bekommt, weil er vom Volk Israel hört, dass sich unaufhörlich durch dieses ganze Land einfach nur und das ganze Gebiet kämpft. Und einen Sieg nach dem anderen für sich einfährt. Balak denkt sich, die werden vor uns auf jeden Fall auch keinen Halt machen. Und ich glaube, ich habe da so eine Idee, ich habe da mal von so einem Mann gehört, der ja wohl diese Gabe hat, ein Volk verfluchen zu lassen. Und dann werde ich wahrscheinlich eine Chance bekommen, dass ich dieses Volk einfach schlagen kann. Und wie gesagt, er hört von diesem Wahrsager, Biliam, dem nachgesagt wird, wen er verflucht, der sei verflucht, wen er segnet, der sei gesegnet. Der König schickt Fürsten Moabs zu Biliam und die bitten ihn natürlich mit viel Geld, ja, also in der Bibel steht sogar den Wahrsagerlohn, doch mitzukommen und dann einfach mal eben so einen Fluch da loszulassen über dieses Volk Israel und dann wäre das ja schon alles dann gegessen. Im ersten Moment erscheint Biliam sehr ehrfürchtig und gottesfürchtig und sagt, ich will meinen Herrn um Rat fragen. Bleibt hier, ich frage ihn. Und in der Nacht kommt Gott zu ihm und sagt, Biliam, dieses Volk darfst du auf keinen Fall verfluchen, denn es ist gesegnet. Die Fürsten, er sagt es den Fürsten, ne, am nächsten Morgen, die Fürsten ziehen ab. Aber Balak, ne, will halt seine eigene Haut und die des Volkes retten, ne, und sagt, nee, das geht so nicht, das nehme ich nicht an und schickt dann noch größere Fürsten zu Biliam. Die kommen auch wiederum mit noch höherem Reichtum. Und Biliam sagt, ihr wisst, ich kann keinen Fluch gegen dieses Volk sprechen, aber ich will doch nochmal fragen. Ja, vielleicht hatte Gott ja seine Meinung ganz schnell geändert. Und dieser Lohn, also diese Ehre, die mir auch entgegengebracht werden könnte, das ist mir schon halt echt wichtig. Und hier nimmt Biliams Geschichte unliebsame Folgen. Gott nämlich lässt Biliam einfach ziehen. Er sagt, okay, geh. Jedoch er gebietet ihm, du darfst nur das sagen, was ich dir in den Mund legen werde. Biliam, total froh, alles klar, kein Problem. Zack, sattelt seine Eselin und ist damit direkt zur Stelle und zieht mit dieser Vorfreude auf diesen großen Lohn, den er ja noch von diesem König erhalten wird. Und diese Ehre, ja, dieser König hat ihm unglaubliche Ehre angeboten. Er freut sich drauf und zieht los. Auf dem Weg verhält sich seine Eselin echt total merkwürdig. Erst macht es einen großen Bogen und läuft dann irgendwo auf einem Feld entlang, irgendwelche Umwege. Dann in einem Weinberg quetscht es sich bei einem Weg so knapp an eine Mauer entlang, dass Biliams Bein eingequetscht wird und er schon richtig sauer ist. Und bei der nächsten Situation ist die Stelle dann so eng, dass die Eselin nicht mehr nach links und rechts gehen kann. Und dann wirft sie sich einfach auf die Knie und Biliam, ja, wahrscheinlich hat er damit jetzt so nicht gerechnet, ne, und fällt wahrscheinlich um und ist so sauer, ne, dass er sagt, boah, wenn ich jetzt ein Schwert hätte, ich würde dich jetzt töten. Was war denn mit der Eselin los? Hat die vielleicht irgendwas Falsches gegessen? Oder einfach nur mal störrisch halt, ne, so wie Esel halt sind? Ja, ich glaube nicht. Und ich erzähle euch mal eine kurze Geschichte, die einfach so ganz, ganz passend für Esel ist, weil wir ja auch eben gehört haben, dass hier in dieser Geschichte die Eselin anfängt zu sprechen. Und zwar in dieser Geschichte geht es darum, die ist wirklich, wirklich so passiert, in Namibia. Da hat ein Farmer eine Berlinerin kennengelernt und die wollten jetzt in Namibia heiraten. Und da ist es ja halt unglaublich heiß, also macht man ja meistens dann die Hochzeitspartys draußen. So, das Problem ist aber, in Namibia gibt es ein Gesetz, das besagt, es dürfen keine Feierlichkeiten in der Öffentlichkeit gefeiert werden. Okay, jetzt hat man sich also irgendwie so ein Zelt aufgebaut, ne, aber trotzdem die ganzen Wände und alles, was da noch überflüssig war, alles abgemacht, damit wenigstens ein bisschen frische Luft dann reinkam. Das Brautpaar kommt angefahren. In Namibia gibt es wahrscheinlich nicht so schöne, tolle Schimmel oder Hengste, ja, wie von den Pferden, sondern die hatten halt zwei Esel vor der Kutsche. Jetzt fängt die Zeremonie an und der Pastor fragt, ne, ja, wollt ihr denn beide in diesen Bund der Ehe eingehen? Und prompt fangen diese beiden Esel an zu schreien, ja, ja, ja. Und der Pastor musste dann die Situation erstmal ein bisschen abwarten, weil irgendwie er gedacht hat, ja gut, die Esel sollten dann nochmal bitte für sich selber reden und nicht jetzt hier für das Brautpaar. Aber das war wirklich so die einzige Situation, wo es nachweislich so ist, dass Esel geredet haben. Ja, aber hier in dieser Geschichte von Biliam können wir das ganz klar nachvollziehen, warum das so ist. Und zwar der Engel des Herrn. Jesus Christus selbst widerstand dem Biliam auf seinem Weg. Und als Beweis dafür, dass es Jesus selbst war, gibt uns die Heilige Schrift drei Beweise. Und ich fand diese drei Beweise unglaublich. Zum einen wird dieser Engel des Herrn dargestellt, immer wieder mit einem Schwert. So, und das Sigma oder das Zeichen Jesu Christi, wenn wir die Offenbarung auch lesen, ist das Schwert in seiner Hand oder was aus seinem Mund hervorkommt. Der zweite Punkt ist, oder der zweite Beweis, als Biliam den Engel des Herrn sieht, wirft er sich auf sein Angesicht. Kein anderer Engel lässt eine Anbetung zu. Wenn wir uns die Bibel anschauen, immer wenn es Situationen gab, wo Engel auf Menschen trafen und Menschen sich verbeugt haben vor diesen Engeln, hat der Engel immer einen und denselben Satz gesagt, steh auf und bete alleine den Herrn an. Und genauso können wir das auch in Johannes oder beziehungsweise in der Offenbarung nachlesen, wie Johannes sich vor diesen Engeln niederwirft und dieser Engel sagt, steh auf und bete allein Gott den Herrn an. Und dieser Engel des Herrn sagt in 4. Mose 22, 32, siehe, ich bin ausgegangen, dir zu widerstehen, bete allein Gott den Herrn an. Entschuldigung, ich habe mich in der Zeile vertan. Ich bin ausgegangen, um dir zu widerstehen, weil dein Weg vor mir ins Verderben führt. Dieser Engel handelt im eigenen Auftrag. Er ist von sich aus gekommen, um Bileam zu widerstehen. Und ein Engel des Herrn bekommt immer vorher einen Auftrag von Gott. Beziehungsweise ein anderer Engel. Jetzt haben wir schon im Alten Testament zwei der drei Einigkeit Gottes gesehen. Und schauen wir mal, was die Geschichte uns noch so weiter aufzeigt. Bei diesem krassen Einschnitt in seinen Reiseplan hätte Bileam eigentlich auf der Stelle kehrt machen müssen. Aber er fragt dann ja doch nochmal lieber nach und sagt, wer weiß, vielleicht gibt Gott dann doch seinen Segen, dass er dann halt zu Ehren kommen kann. Und er sagt, ich habe gesündigt, denn ich wusste nicht, dass du mir im Weg entgegenstandest. Und nun, wenn es dann böse ist in deinen Augen, so will ich wieder umkehren. Bileam, denkst du wirklich, dass Gott dir beim ersten Mal einfach so gesagt hat, du sollst nicht hingehen und das Volk nicht verfluchen? Denkst du, der Herr selbst macht sich nur so zum Spaß auf den Weg, um dir entgegenzustehen? Dass Gott deiner Eselin einfach so den Mund geöffnet hat, um dich zur Besinnung zu bringen? Aber Bileam will doch so gerne dorthin und seinen Lohn einheimsen. Und Gott lässt ihn seines Weges ziehen. Er gibt ihn dahin, sagt uns eine andere Stelle in Römer 1, dass Gott den Menschen dahin gibt, wenn er nicht will. Bileam kommt nun zu Balak und der lässt keine Zeit verstreichen und sie legen sofort los. Bileam befiehlt, Altäre aufzustellen, zu opfern und als nächstes seinen Spruch loszulassen. Doch der König ist ganz entsetzt. Anstatt dass Bileam das Volk verflucht, fängt er es nun an zu segnen. Balak denkt sich, okay, war wahrscheinlich der falsche Ort, ne, wo wir uns jetzt hier versammelt haben. Sie gehen zum nächsten Berg. Und die gleiche Prozedur mit Altären und Opfer wird vollführt. Bileam setzt ein zweites Mal an, das Volk zu verfluchen. Doch es kommt wieder ein Segen heraus. Nun der letzte Versuch, auf dem Gipfel des höchsten Berges, von wo man das ganze Volk Israel überblicken kann. Und hier sieht Bileam, ich kann das Volk nicht verfluchen. Er richtet seine Augen auf das Volk Israel und hier sehen wir noch etwas wirklich Wunderbares in Kapitel 24, Vers 2, in 4. Mose ist das. Und Bileam hob seine Augen auf und sah Israel, wie es nach seinen Stämmen lagerte, und der Geist Gottes kam auf ihn. Und hier tritt sogar der Heilige Geist, der Geist Gottes, mit ins Geschehen ein. Und wir sehen etwas Wunderbares. Gott setzt wirklich alles Mögliche in Bewegung, um zum einen Bileam von dieser Sünde abzuhalten und zum anderen sein auserwähltes Volk zu segnen und zu schützen. Die ganze Dreieinigkeit wird in dieser Geschichte aufgezeigt, um zu zeigen, wie Gott es liebt, zu segnen, sodass er auch Fluch in Segen verwandeln kann. Und es zeigt unter anderem noch eine wunderbare Sache für uns heute, unter welchem besonderen Schutz stehen wir Kinder Gottes. Und kein Mensch kann uns irgendwie durch einen Fluch was anhaben. Wir sind in Gott geschützt. Die Segenssprüche und Weissagungen, die Bileam auf Gottes Anweisung hin dann ausgesprochen hatte, haben sich alle erfüllt. Von der Anzahl des Volkes hin bis zur Erfüllung, dass Jesus Christus ein Stern aus Jakob auf die Erde kommen soll. Und wir sehen, der Segen Gottes hat Auswirkungen auf das Leben der Menschen. Aber genauso kann auch der Fluch Gottes den Menschen treffen. Bileam bekam die Folgen seines Ungehorsams Gott gegenüber und seiner Gier nach Ruhm und Ehre zu spüren. In Josua können wir nachlesen, dass Bileam von den Israeliten durch das Schwert getötet wird, weil er dem König Balak noch zum Schluss den Rat gab: Vermisch dich doch mit dem Volk Israel. Lass deine Frauen darüber gehen, die vermischen sich und dann nehmen die Götzen an von uns und dann sündigen sie und dann fallen sie unter Gottes Fluch oder beziehungsweise Gott wird sie dann bestrafen. Ja, das war der Rat, den Bileam dem Balak gab, und das Volk ist wirklich in Sünde gefallen und es musste bezahlen dafür. Doch wie wunderbar, wenn ich als Kind Gottes wissen darf, unter seiner Leitung bin ich gesegnet und darf die Auswirkungen des Segens spüren. Doch seine Leitung beinhaltet für uns den Gehorsam ihm gegenüber. Sonst kann man den Segen, den Gott für uns bereithält, vielleicht wie mit einem Fluss vergleichen. Ja, der Strom des lebendigen Wassers fließt durch uns, aber durch unseren Ungehorsam Gott gegenüber fangen wir damit an, einen immer größeren Damm in diesen Fluss hineinzubauen. Ja, so wie hier auf diesem Bild, wie wir das gut sehen können. Ein breiter Fluss wird von ein paar Bibern zum Stillstand gebracht, weil die dort einen Damm aufbauen. Und genauso können wir das auch für uns vorstellen, dass wenn irgendwann ist dieser Fluss in uns, dieser Segen, so weit blockiert, dass wir keinen Segen mehr erhalten und noch weniger an andere weitergeben können. Jesus sagt in Johannes 7, Vers 37 bis 39, aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach: Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Ich wünsche uns allen, dass wir den Heiligen Geist schon in uns haben, weil wir an Jesus Christus glauben und ihn angenommen haben. Dass wir durch ihn gesegnet werden und diesen Segen dann auch an andere weitergeben können. Dieser Segen soll nicht nur bedeuten, dass es uns in allem Irdischen mit der Arbeit, der Familie, dem Haus, dem Auto, den Nachbarn und so weiter einfach gut geht, sondern alles, was in unserem Leben geschieht, wir aus Gottes Hand nehmen dürfen, um es dafür zu verwenden, in allen Bereichen zum Lob seiner Herrlichkeit zu leben unter der Wolke des Segens. Ich wünsche allen Gottes Segen. Amen.